Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Dazu gehören Filme, Theaterstücke, Themenparks, Musicals, VR-Attraktionen und Videogames. Eben überall, wo eine Geschichtsstruktur genutzt wird.
Zu Gast in der heutigen Episode ist Asteris Koutoulas und wir unterhalten uns über sein großes Projekt zum Komponisten Mikis Theodorakis. Viel Spaß dabei.
Schön, dass du da bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe ja eine Menge interessante Sachen gehört, die du vorhast, aber vielleicht stellst du dich kurz vor und danach gehen wir ins Thema, worum es heute geht.
Mein Name ist Asteris Koutoulas. Ich bin Autor, Regisseur, Polymedial-Künstler und Musikproduzent, Filmproduzent und bin seit Anfang der 80er Jahre im Entertainment-Business tätig. Eigentlich charakterisiert mich das jetzt erstmal global. wenn du aber spezielle Nachfragen hast, kann ich sie dir gern beantworten.
Genau, das ganze Thema Mikis Theodorakis, der griechische Komponist, der dieses Jahr 90 oder vor ein paar Tagen hätte, nee, 100, nicht 91, 100,
na, der 100. Nein, Geburtstag. Nein, noch anders, nein. Also, er wäre am 29. Juli 2024 99 Jahre alt geworden.
Ach so.
Und wir haben zusammen mit seinem Musikverlag, also mit dem Schott Music aus Mainz und mit Aviator, das ist eine YouTube-Promotion-Firma, die sich spezialisiert hat auf YouTube-Artist-Channels, zusammen mit diesen zwei Partnern und ich als dritter Partner haben uns ein Geschenk für Mikis ausgedacht und zu seinem 100., was ja nächstes Jahr sein wird, am 29. Juli 2025, nämlich, dass wir ihm ein digitales Zuhause bieten, wo man, egal wo man ist auf der Welt, jederzeit dahin gehen kann und schauen kann, was war das für ein Typ, was hat er so für Musik gemacht, was hat er so gedacht, wie war er drauf, wie ist seine Energie gewesen. Und das auch gespiegelt, also nicht nur mit seinen eigenen Dirigaten und Aussagen und Performances, sondern auch gespiegelt in den Tausenden von Coverversionen von anderen Künstlern, die seine Songs in vielen Sprachen präsentiert haben in den letzten, ja, inzwischen 60 Jahren. Und da, also mir ist aufgefallen, dass, was heißt aufgefallen, ich bin ja mit Mikis sehr befreundet gewesen und wir haben sehr viel zusammengearbeitet seit Anfang der 80er Jahre bis zu seinem Tod, also bis 2021. Und er war immer dieses energetische Bündel, das ausgesendet hat, das in die Welt hinaus Musik und Poesie und Energie ausgestrahlt hat. Und seitdem er gestorben ist, also am 2. September 2021, war das plötzlich weg. Und eigentlich gab es nirgendwo, wo man jetzt wirklich irgendwo hingehen konnte im Internet, im World Wide Web und sehen konnte, okay, das ist der, hier kann man sich über ihn informieren oder hier kann man so Musik hören. Es gibt zwar, ich glaube wahrscheinlich Millionen von Veröffentlichungen, aber es gibt kein Zentrum. Und dieses Zentrum, dieses Herz, das werden wir jetzt mit Schott und Aviator zusammen aufbauen.
Und die haben auch die ganzen Rechte zu den ganzen Alben?
Ja, also das ist ja das, was Aviator macht. Entweder die Musikrechte sind sowieso bei 95% der Werke bei Schottmusik und die Synchronisationsrechte, entweder das kommt von uns, also das ist Material, was wir haben, also in dem Falle, was ich habe, was ich mit dem Klaus Salke auch in den letzten 35 Jahren gefilmt haben und jetzt in verschiedener Form dort auch zum ersten Mal auch veröffentlichen werden. Und auf der anderen Seite ist Aviator genau darum interessant, weil sie sich Lizenzen holen, zum Beispiel von den vielen TV-Stationen weltweit, die Reportagen, Dokumentarfilme, Konzertmitschnitte mit Mikis oder mit Mikis Werken in den letzten 40 Jahren produziert haben und veröffentlicht haben. So zum Beispiel Dinge aus den 50er Jahren, aus den 60er, aus den 70er, aus den 80er, 90er bis heute. Aus BBC oder TV France oder skandinavischen Fernsehanstalten oder deutschen Fernsehanstalten, Österreich, Schweiz, USA. Und das macht Aviator, die kümmern sich dann um die Rechte, holen sich die Lizenzen dafür und veröffentlichen das. Und das macht Aviator auch für sehr viele Künstler, sowohl aus dem Rock'n'Roll vor allem bis hin zur Klassik.
Okay, und wie ist deine Verbindung dazu? Wie kommst du dazu, überhaupt über das ganze Mikis-Verlages-Projekt so viel zu wissen, so viel zu handeln?
Also ich habe Mikis zum ersten Mal kennengelernt. Da haben wir noch in der DDR gelebt. 1980, als er zum ersten Mal in die DDR kam, davor war er quasi verboten, 10 Jahre lang. Und er kam 1980 zu seinem allerersten Konzert und er kam mit Canto General, mit diesem Werk von Pablo, also nach Texten von Pablo Neruda. Dafür hat er ja Neruda auch 1973 den Literaturnobelpreis bekommen. Und das ist ein großes Oratorium, ein großes Werk, was international sehr viel gefeiert wird und sehr viel auch aufgeführt wird, seit Mikis das damals komponiert hat. Und er war damit auch auf Tour, auf Welttournee. Jedenfalls 1980 kam er zum ersten Mal in die DDR und hat das dort aufgeführt. Ich war da sein Übersetzer, sein Dolmetscher, also eigentlich mit Maria Faranduri, dann mit Mikis Theodorakis. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich fand das unglaublich interessant, dieser Freigeist, dieser anarchische Freigeist, gepaart mit einer unglaublichen Kraft, Energie, Wissen um Philosophie, unglaublich belesener Typ, richtig Rock'n'Roll-Typ, also sehr anarchisch, sehr so freiheitsliebend und sehr poetisch. Also wir haben uns immer über Lyrik unterhalten, wir haben uns immer über Philosophie unterhalten, über Geschichte und Politik und vor allem immer sehr viel über Musik. Und das war auch das Schöne bei Mikis, dass wir damals unsere Zusammenarbeit angefangen haben mit den Welturaufführungen von der zweiten Sinfonie, Sadduzäer-Passion, deutschsprachiges Aktionistie, also das auch ein großes Oratorium im Gewandhaus damals in Leipzig, mit der siebten Sinfonie, mit der Liturgie Nummer 2, die er für den Kreuzchor dann damals geschrieben hat. Und dann fing ich an, auch mit ihm auf Europa- und Welttournee zu gehen. Und seitdem haben wir dann auch sehr viele künstlerische Projekte zusammen gemacht, also wo ich als künstlerischer Produzent für ihn und mit ihm tätig war. Wir haben also ein Projekt zusammen entwickelt, das hieß Metasinfonik. Das würde jetzt zu weit führen. Wir haben dann Ballettprojekte zusammen gemacht, überall auf der Welt. Wir haben seine First Songs aufgenommen. Also ich habe in den 80er und dann vor allem 90er Jahren ungefähr 35, 40 Alben mit Mikis aufgenommen. Sehr, sehr schöne Sachen von Kammermusik über Opern, über auch Oratorien, ja, sehr viel Sinfonik und auch Songs aufgenommen. Aber immer sehr programmatische Sachen, die immer einen Bezug so zu unserem künstlerischen Dasein immer hatten. Also es war unglaublich reichhaltige und großartige Zusammenarbeit, bei der ich unglaublich viel gelernt habe.
Aber du hast das übersprungen. Wie hat sich das denn überhaupt ergeben? Nach dem ersten Mal übersetzt und hat er gesagt, Mensch, du bist klasse, bleib mal hier oder was? Wie ist das entstanden?
Ich hatte ja damals Germanistik und Philosophie studiert in Leipzig und es gab einen deutschen Musikwissenschaftler in Leipzig, der Peter Zacher, der war total überzeugt von der Größe und Einzigartigkeit dieses Oratoriums Canto General und er hatte versucht, jahrelang dieses Projekt in die DDR zu bringen, aber wie gesagt, die ersten 5, 6 Jahre ohne Erfolg, weil Mikis ja nicht gelitten war damals in der DDR aus politischen Gründen. Und dann hat er es geschafft, 1980, dass Mikis gekommen ist. Und er hat in, also, oder ich habe in ihn und er hat in mir dann einen Partner gefunden. Wir haben dann zusammen sehr viele, sehr interessante Fragestellungen der Musikästhetik, Musikgeschichte, die auch immer zu tun hat mit diesen politischen Systemen, auseinandergesetzt und dann auch Artikel geschrieben, Bücher veröffentlicht. Wir haben zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel die Anatomie der Musik von Mikis 1983 übersetzt und herausgegeben. Zusammen mit Peter Zach haben wir beim Reclam Verlag musikästhetische Essays von Mikis herausgegeben und übersetzt, meine Stellung in der Musikszene. Also dieses etwas sehr Interessante damals, weil es ja das Dogma noch der Zwölftonmusik, der seriellen Musik es gegeben hat in der im ernsten Musik, in dem sogenannten ernsten Musikbetrieb. Und Theodorakis war ja ein großer Gegner, nicht der Zwölftonmusik, sondern ein großer Gegner der Dogmatisierung dieses Stils als Avantgarde. Also dagegen war er. Er hat ja selbst sehr viele Elemente in vielen Werken, auch der seriellen Musik benutzt, der Zwölftonmusik benutzt. Er hat ein eigenes System entwickelt, das hat er Tetrakord-System genannt. Das war seine Abschlussarbeit in Paris. 1957 war er ja Meisterstudent, Meisterschüler sozusagen von Olivier Messiaen. Das war ein sehr bekannter damals Avantgarde-Komponist, sehr, sehr berühmt damals. Und er war Schüler zusammen mit Boulez. Stockhausen war ja auch Schüler von Messiaen und viele andere. Aber Mikis war in diesem Zusammenhang ein Verfechter der Melodie und das wollten die alle nicht. Ja, also es war so pro und für Melodie und für diese Avantgardisten war alles, was melodisch war, alt und was nicht melodisch war, war das eigentliche, die moderne, die neue Musik. Ja, und Mikis war so ein starker Gegner dessen und darum ist er ja auch sehr ausgeschlossen worden über Jahrzehnte aus diesem offiziellen Musikbetrieb. Gut, er hat Recht behalten und das meiste von diesen Kompositionen oder sogenannten Kompositionen dieser großen Schule werden überhaupt nicht gespielt, weil man kann die auch nicht hören. Es gibt großartige Ausnahmen, also muss man sagen. Aber das Melodische hat sich weiter durchgesetzt und ist auch jetzt wieder in den Konzertsälen angekommen nach Jahrzehnten der Tabuisierung der Melodie, also im zeitgenössischen Musikschaffen, ja, weil damit hängt ja auch zusammen. Warum, also mit dieser ganzen Entwicklung, warum es kaum zeitgenössische neue Sinfonik gibt und warum 98% der Musik in den Konzerthäusern 19. Jahrhundert ist. Ja? Weil also diese Clique von Modernisten dafür gesorgt haben, dass man die sogenannte neue Musik nicht in den Konzertsälen spielen konnte, weil sie unspielbar war und vor allem unhörbar war für das normale Publikum, sagen wir mal. Aber also was ich sagen will, das war so eine musikphilosophische Auseinandersetzung, in der wir damals in der DDR waren und Theodorakis gab eine bestimmte Antwort, eine bestimmte Lösung darauf. Und die hat mich damals in diesen Zusammenhängen sehr interessiert und sehr fasziniert. Und so hat dann der Peter Zacher auch sehr viele große Festivals in der DDR, Musikfestivals in der DDR, davon überzeugt, Auftragswerke an Mikis zu geben. Und er war sehr befreundet mit Kurt Masur, mit Herbert Kegel, also mit vielen großartigen Dirigenten. Und die haben dann diese, oder mit dem Kreuzchor, ich war ja auch in der Kreuzschule, daher kannte ich auch den Kreuzchor sehr gut. Und der Kreuzchor hat dann die Liturgie Nummer 2 in Auftrag gegeben. Das Musikfestival, hier Musikfestspiele in Berlin, hat dann die Sadduzäer-Passion, ein großartiges sinfonisches Oratorium von Mikis. Und so hatten wir innerhalb von sehr wenigen Jahren jedes Jahr eine neue Aufführung eines großen neuen sinfonischen Werks von Theodorakis. Und ich habe da eine große Rolle zusammen mit dem Peter Zacher gespielt. Wir haben das dann immer vorgeschlagen. Ich habe dann die Übersetzung gemacht dieser Dichtung. Es war ja Dionysios Solomos war das eine, Konstantin Kavafis, Yannis Ritsos. Also das hatte ja immer, bei Theodorakis ist ja nicht nur irgendwie, dass er irgendwas komponiert, sondern es spielte immer die gesamte griechische Kultur auch eine Rolle, weil er Byzantinisches verarbeitet hat in seinen großen Kompositionen, also byzantinische Musik, demotische Musik, zum Beispiel die Freitagsliturgie hat er als dritter Satz in seiner dritten Sinfonie gemacht, verarbeitet. Also es waren die demotische Musik, die rebetische Musik kam zum Tragen, Elemente quasi kleinasiatischen Musiktradition spielten eine Rolle und sehr viel Dichtung, griechische Dichtung. Und also ich sage das immer so schön und wiederhole das auch immer oft, man war in so einer Wolke und aus der wollte man gar nicht raus, weil das war so, es war Kunst, Freiheit und Anarchie zusammen. Weißt du, wie toll das ist?
Ja.
Also,
Kompaktpaket, ja.
und das war so ein Gesamtpaket. Also, das war ja auch das, was den Joseph Beuys an den Theodorakis so fasziniert hat. Und er hat ihn ja irgendwann mal dann, er hat ja für ihn auch sehr schöne Zeichnungen gemacht, also für Mikis. Und er hat ihn dann als Beispiel einer sozialen Plastik genannt. Und Joseph Beuys, genau aus diesen Gründen, die ich jetzt beschrieben habe, also dieses, ja, das ist soziale Plastik, also dieser unbedingte Freiheitsanspruch des Einzelnen, diese musikalische Offenheit, ja, diese poetische Substanz, die da drin war, dass Geschichte immer eine große Rolle spielte, dass Philosophie, dass Politik, aber keine Parteipolitik, sondern das, was der in der Antike eben ein Aischylos als das Sohn Politikon genannt hat. Also, dass das alles in diesen Theodorakis so zum Ausdruck kam, das war etwas, was mich auch sehr fasziniert hat
Klar.
und ja, ich wäre blöd gewesen, wenn ich so etwas
Ja, das stimmt.
verpasst hätte.
Weißt du, was sonst so in der Mache ist für das 100-Jährige?
Naja, also das, was wir jetzt machen, ist am 2. September, sozusagen dritten Todestag, machen wir dieses Mikis Theodorakis Official Artist YouTube Channel auf.
Ah, genau.
Also alle, die sich dafür interessieren, geht dann am 2. September rein und schaut nach. Es gibt viele sozusagen Fake Official Channels, aber
Bestimmt, ja.
ihr werdet merken, welches das neue unseres ist. Und ich kann euch versprechen, dass da einiges Interessante zu sehen sein wird. Ich glaube, wir machen etwas, was es so für keinen anderen Komponisten, also zeitgenössischen Komponisten dieser Art und Weise existieren wird, was auch die Einzigartigkeit auch von Mikis ein bisschen offenbaren wird.
Das heißt aber, es wird immer nachgefüllt, oder? Ihr startet wahrscheinlich mit einem
Ja,
gesamten
genau.
Startpaket
Wir
an Clips.
fangen jetzt mit einem Paket von, ich glaube, 20 Videos an.
Wow.
Und dann, also Videoclips, ja. Und dann jede Woche kommen zwei, drei dazu.
Jede Woche. Wow.
Jede Woche.
Spannend. Ich packe den Link natürlich auch in die Notes hier von der Episode, damit sofort die Fans da rankommen.
Und auch, es müssen keine Fans sein. Es ist eine interessante musikhistorische und gesellschaftspolitische Erscheinung oder Phänomen, ja, dieser Theodorakis. Und das wird man dort erkennen können. Das dazu. Ja, und ansonsten, wir haben mit Ina, also Ina Kutulas, meine Frau, sie ist Autorin und auch Produzentin. Und zusammen mit ihr haben wir ein Konzept geschrieben für das griechische Fernsehen, also für ERT. Wir wissen noch nicht, ob das akzeptiert wird, angenommen wird und umgesetzt wird, aber wir haben ein paar Monate darin investiert und mit unserem ganzen Know-how eine 12-Folgen-Serie, Dokumentarfilmserie über den Komponisten Theodorakis. Also die Idee
12.
ist, nächstes Jahr, was ja von der griechischen Regierung zum Mikis Theodorakis ja erklärt wurde, wegen dem 100. Geburtstag, nächstes Jahr, dass jeden Monat eines dieser Videos veröffentlicht wird.
Und immer so eine Stunde.
Nein, ungefähr 45
Ach
Minuten.
so, ja. Aha.
Ja.
Das
Also,
entscheiden die noch.
und das entscheidet, ja, gut, wir sind sehr spät damit
Ach
gekommen,
so.
aber wir wären sehr glücklich, wenn wir das umsetzen könnten. Und das wäre eine Riesenhilfe auch von ERT, wenn die das machen würden. Und gedacht ist das dann eben halt Ende eines jeden Monats dann ein Doc-Film kommt. Und das kann man dann auch über Ertflix sich dann auch in der Mediathek quasi
Genau,
ansehen.
genau. Da, das
Aber
Gute ist, die haben auch Untertitel, die man anklicken kann bei Netflix. Das heißt, man kann es Englisch aussuchen und dann von hier aus auch gucken. Das ist nämlich nicht gesperrt.
ja, ich weiß, es kann aber sein, in dem Falle,
Oh.
weil die englischsprachigen Rechte nicht vergeben werden,
Oh.
dass sich das nur jemand auf Griechisch ansehen kann, in
Ach
dem
so,
Fall.
okay.
Aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir
Okay.
werden sehen.
Aber wie wäre es denn mit einem Spielfilm zu Mikis
Ja, es ist auch, ich kann jetzt nicht viel darüber sagen, weil
Theodorakis?
es noch nicht offiziell ist, aber es gibt also Vorarbeiten für einen ersten Spielfilm über Mikis Theodorakis und es gibt auch eine Vorbereitung, also für eine fiktionale Serie, also für eine fiktionale Serie über Theodorakis, die anfängt in seiner Pariser Zeit zwischen 54 und 60. Also die
Sehr spannend.
spielt in Paris und in London und ein wenig auch in Griechenland. Aber das wäre so die Pilotserie für eine mögliche dann Weiterführung.
Sehr, sehr interessant. Ja, genau, das wollte ich nur fragen, weil ich bin ja auf ihn, als ich klein war, gekommen, klar, über die Schule. Da muss ich immer betonen, dass in Bielefeld, wo ich aufgewachsen bin, eine griechische Schule war. Deswegen war ja Mikis Theodorakis auch ein Teil des Inhalts. Aber ich bin auf ihn gekommen, weil er auch Filmmusik gemacht hat. Und ich dachte, ist das der gleiche Typ, den wir in der Schule als Thema haben, der so viele Hollywood-Filme musiziert hat? Hat er darüber was erzählt, wie das entstanden ist, dass er Filme komponiert hat?
Er hat angefangen, also für Filme zu komponieren. Am Anfang aus reiner Geldnot. Also der erste Film war, als er noch in Paris, oder die ersten zwei Filme, das war so 52, 54 in dieser Zeit. Da hat er für einen Film von Eva Plitar, nein, Maria Plitar und der Film hieß Eva, die Filmmusik komponiert und dann für einen Hollywood-Film, da suchte der Regisseur Greg Talas aus Hollywood einen Komponisten mit kretischen Wurzeln, weil das war über eine Befreiungsaktion im Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich nicht täusche. Oder nein, es kann sein, dass ich jetzt etwas durcheinander bringe. Das war dann der erste Film mit Michael Powell, ein ganz bedeutender Komponist. Der hat auch diesen Film Die rote Schuhe
Genau.
gemacht. Und Michael Powell hat dann die Befreiung des Generals Kreipe, hat er den Theodorakis für sich entdeckt. Und hat dann mit ihm hat die Filmmusik komponiert. Das war aber in Paris, das war etwas später. Und dann hat er diesen großen Honeymoon-Film auch mit Michael Powell gemacht, 59. Und das Lied, der Titelsong sozusagen, den er dafür gemacht hat, das war sein erster Welthit. Vor allem in Lateinamerika und dann haben die Beatles den auch
Genau.
gecovert 1963 bei der BBC. Also es war ein riesen, riesen Hit, was in Griechenland noch gar nicht bekannt war. Das war aber in USA, Lateinamerika und so war das wirklich, das hat alle Sachen gesprengt damals. Aber seine ersten zwei Filme, wie gesagt, das war für die Maria Plitar, Eva und dann hat er für Greg Talas auch mit Thema Zweiten Weltkrieg, aber ich glaube in Athen, genau, das war in Athen, hat er Filmmusik komponiert und der amerikanische Produzent hat ihm die Vorauszahlung gegeben. Mit dieser Vorauszahlung hat er seine Frau geheiratet, weil er hatte kein Geld für die Heirat und diese Vorauszahlung für den Film. Allerdings hat er auch ein bisschen Pech gehabt, weil der Produzent des Filmes, die sind natürlich dann mit der Filmmusik zurückgefahren. Die hat er dann dort ja auch produziert, er schon in Athen. Und hat ihm die zweite, also, ma, also die, der zweite Teil der Gage niemals ausbezahlt. Also die haben ihn um die Hälfte quasi gefoppt. Ja.
Okay, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Wir behalten das im Auge, das Riesenprojekt. Das wird ja wahrscheinlich jetzt über mehrere Jahre gefüllt werden. Und vielleicht kommen wir ja nochmal dazu, darüber zu sprechen in der nahen Zukunft.
Schön, würde mich sehr freuen.
Ja, ciao.
Ciao, tschüss.